Deutschlandfunk. Musikjournal.
Wer im frühen 20. Jahrhundert die Eisenbahnlinie von Wien über Prag nach Berlin benutzte, dem konnten dabei jede Menge Künstler und Intellektuelle begegnen. Arnold Schönberg zum Beispiel. In Berlin wurde dem Komponisten oft die Anerkennung entgegengebracht, die er in Wien für seine avancierte Musik nicht bekam. Zumindest so lange, bis die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Insgesamt verbrachte der gebürtige Wiener Schönberg 12 Jahre seines Lebens in Berlin. In den 1920er Jahren schließlich als hoch anerkannter Kompositionsprofessor der Akademie der Künste. Im kommenden September begeht die Musikwelt den 150. Geburtstag von Arnold Schönberg. Matthias Noether hat sich daher für uns auf die Suche nach Spuren Schönbergs in Berlin von heute gemacht.
Der Pianist Scott Curry sucht schon seit Jahren nach einem Platz für eine Schönberg-Gedenktafel. Curry wohnt selbst in der Augsburger Straße in unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms, dort, wo auch Arnold Schönberg 1901 seine erste Berliner Wohnung hatte.
Ich habe vor einigen Monaten eine Gedenktafel aufbringen lassen für Furcio Busoni. Der hat schräg gegenüber von Schönberg gewohnt, obwohl sie sich nicht kannten. Das kam auch später, aber es gab schon eine Verbindung. Der Busoni hat eine Klavierfassung von Schönbergs Klavierstück Opus 11 Nummer 2 gemacht, sogenannte konzertmäßige Interpretation.
Busoni war schließlich um 1900 Europas Star-Pianist Nummer 1, während Schönberg Bratsche spielte und eher schlecht Klavier. Sich an den Schönberg dieser ersten Berliner Zeit ab 1901 zu erinnern, ist topografisch schwierig. Das Haus in der Augsburger Straße gibt es längst nicht mehr und auch der Nachfolgebau wird demnächst abgerissen. Schlechte Voraussetzungen für eine Gedenktafel. Die gibt es dort, wo der Komponist während seiner zweiten Berliner Phase in den Jahren 1911 bis 15 wohnte.
Wir sind in der Sembritzki-Straße in Berlin-Steglitz. Das waren zwei Häuser, 33 ist auf der Straße, 33a ist hinten. Aber das Haus ist auch zerstört gewesen und da sind noch die Umrisse zu erkennen. Und das ist jetzt ein sehr schöner Garten. Ja, 33A. Schönberg hat auch zwei Klavierstücke, 33A, 33B, komponiert.
Allerdings erst Jahre später. Aber man klammert sich bei dieser dürftigen Spurenausbeute ja an jeden denkbaren Zusammenhang zwischen Leben und Werk. Nach Berlin-Steglitz war Schönberg 1911 regelrecht aus Wien geflohen, wie er Busoni in einem Brief mitteilte. Er hatte einen offenbar ziemlich handfesten Streit mit seinem Wiener Vermieter.
Der Gefahr, entweder selbst umgebracht oder wegen Überschreitung der Notwehr eingesperrt zu werden und den damit verbundenen Aufregungen, musste ich nach verschiedenen vergeblichen Versuchen, mir durch die Behörden oder sogar durch den Revolver Ruhe und Sicherheit zu verschaffen, am 4. August mich durch Flucht mit meiner Familie vorläufig entziehen.
Tatsächlich dürfte Schönberg, nun immerhin Familienvater, mit seinem ruhigen Steglitzer Wohnort später eher positive Assoziationen verknüpft haben. Denn hier schrieb er eines seiner wichtigsten Werke, das Melodram Pierrot Lunaire. Auf in die S-Bahn Richtung City. Denn sicherlich ist Arnold Schönberg von Steglitz aus genau auf diese Art zur Uraufführung des Pierrot am Potsdamer Platz gefahren. Scott Curry orientiert sich mit dem Nachdruck eines Stadtplans von 1902.
Muss gleich hinterm Sony Center sein. Und da war der Coradion-Saal in der Bellevue-Straße Nummer 4, wo die Pierrot Lunaire uraufgeführt wurde. Ich glaube, es kam unter den Jüngeren ganz gut an. Aber viele haben es abgelehnt. Richard Strauss zum Beispiel. Da hat ihn sehr geschätzt, als er jung war und seine großen Werke sehr geschätzt. Verklärte Nacht, Kurlieder, Pelias. Und dann war er nicht einverstanden, mit was danach kam. Es gibt auch eine Geschichte, dass Puccini Pierrot Lunaire auch gehört hat und war so verwirrt, dass er kaum noch komponieren konnte. Und hier hat man es zum ersten Mal gehört, kaum zu glauben.
Kein Saal der bedeutenden Schönberg-Uraufführung dieser Zeit existiert noch in Berlin. Doch von diesem biografischen Punkt an werden Schönbergs Berliner Spuren deutlicher. Der ehemalige Archivar der Universität der Künste, Dietmar Schenk, entdeckte in den 1990er Jahren einen kleinen Aushangszettel aus dem Stammhaus der Berliner Musikhochschule in der Fasanenstraße. Schönberg kündigte darauf einen Kurs mit Namen Stil und Gedanke an, später der Titel eines legendären Schönberg-Aufsatzes. Der Schönberg-Kurs an der Musikhochschule kam für Schenk unerwartet. Schließlich war Schönberg gar kein Professor der Musikhochschule gewesen und damit auch kein Gegenstand für den UdK-Archivar Schenk. Schönberg hatte vielmehr seit 1926 eine eigenartige Professur an der Berliner Akademie der Künste, wie Dietmar Schenk erläutert.
Nachdem das im späteren 19. Jahrhundert sogar noch so ein bisschen so eine Berliner Chose war, ist das schon in der wilhelminischen Zeit so ein bisschen so ein Vehikel gewesen, um auch namhafte Komponisten hier zu binden an Berlin. Und als Engelbert Humperdinck in eine solche Meisterklasse berufen wurde, da ging es schon darum, auch sich diesen Namen zu sichern und ihn mit dem wilhelminischen Staat damals in Verbindung zu bringen. Und Humperdinck hat zum Teil auch privat unterrichtet. Und besonders berühmt ist ja, dass Ferruccio Busoni, der unmittelbare Vorgänger von Schönberg, eben in seiner Wohnung da am Viktoria-Luise-Platz seine Schüler empfing. Das durfte Schönberg auch, aber er hat einen Kurs in der Fasanenstraße gehalten, was ich eben dann besonders schön fand und was für mich eine kleine archivalische Entdeckung war.
Schönbergs kleines Gastspiel an der späteren Universität der Künste ist nur ein Detail seiner späten Berliner Jahre. Zu denen gehört vor allem, dass der Komponist den aufkommenden Antisemitismus in der Hauptstadt aus nächster Nähe mitbekam, was ihn zur Konzeption seiner letzten, hochabstrakten Oper Moses und Aaron brachte. Schönbergs Fürsprecher im preußischen Kultusministerium, der berühmte Musikpolitiker Leo Kestenberg, sah das offenbar mit Skepsis.
Schönberg selbst ist schnell schon auf einem anderen Trip. Er merkt, wie die Stimmungslage ist. Er orientiert sich dann ja auch ein bisschen zum Judentum hin. Und rein zeitlich gesehen werden seine Aufenthalte in Berlin geringer. Bei Kestenberg findet man sogar Formulierungen, wo er sich etwas über das Elitäre an Schönberg mokiert. Ja, die Ars Speculativa des Klangs wird immer einsamer. Also so eine Formulierung.
Arnold Schönberg verließ Berlin 1933, unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. In den großen Konzert- und Opernhäusern der deutschen Hauptstadt hat sein Werk definitiv mehr Spuren hinterlassen als im Berliner Stadtbild. Aber das ist, im Fall eines großen Komponisten, besser als umgekehrt.